Weißt du, also wenn wir normalerweise über Krisenmanagement oder so Notfallpläne sprechen, dann haben wir da tief in uns drinnen so eine Erwartung von, naja, von absoluter Klarheit.
Ja, das stimmt.
Stell dir mal so eine klassische Brandschutzübung vor. Also der Alarm schrillt, du greifst dir deine Wertsachen, gehst ruhig über das Treppenhaus nach draußen zum Sammelplatz.
Genau.
Und dann wartest du da einfach, bis irgendjemand mit so einer leuchtenden Warnweste und einem Klemmbrett kommt und sagt, dass alles wieder sicher ist. Es ist ein total klar definierter Prozess.
Absolut. Und das ist ein sehr, sehr beruhigendes mentales Modell für uns. Wir Menschen, wir lieben es einfach, wenn eine Gefahr zeitlich und räumlich irgendwie sauber eingegrenzt ist. Wir wollen halt diesen Countdown sehen, weißt du? Wir wollen wissen, wann die Krise vorbei ist, damit wir einfach in unseren normalen Alltag zurückkehren können.
Ja, aber wenn dich heute mal umschaust, also in dieser Welt der sogenannten Permakrise, globale Pandemien, politische Erdbeben, ökologische Kipppunkte, die wir alle kaum noch verstehen, dann ist dieses Konzept von der Brandschutzübung plötzlich völlig nutzlos.
Ja, das greift überhaupt nicht mehr.
Der Alarm schrillt ununterbrochen. Es riecht buchstäblich jeden Tag nach Rauch, wenn du morgens die Nachrichten öffnest. Aber niemand weiß, wann genau das Gebäude jetzt wirklich nachgibt oder ob wir es noch irgendwie reparieren können, während wir noch drin wohnen.
Das ist genau der Punkt. Und das ist ein unerträglicher, permanenter Schwebezustand für uns. Dieser Zustand bricht quasi unsere gesamte psychologische Infrastruktur zusammen. Das ist die absolute Definition von struktureller Ungewissheit. Und genau da versagen halt unsere üblichen Strategien.
Weil wir dann extrem schnell zwischen blinder Panik und völliger Verdrängung schwanken, oder?
Ganz genau.
Und genau deshalb tauchen wir heute tief in ein Material ein, das interessanterweise eine Lösung für exakt dieses Problem anbietet. Also, willkommen zu unserer heutigen tiefgründigen Analyse bei diesem Deep Dive.
Hallo.
Wir haben hier heute Texte vorliegen, die, naja, die auf den ersten Blick vielleicht aussehen wie das Skript für so ein verstaubtes antikes Theologieseminar.
Das könnte man meinen, ja.
Wir sprechen nämlich über das Matthäusevangelium, genauer gesagt über so eine berühmte apokalyptische Rede aus den Kapiteln 24 und 25. Aber bevor du jetzt abschaltest und denkst, oh Gott, Religionsunterricht, bleib unbedingt dran.
Ja, das lohnt sich wirklich.
Denn wenn man diese antike Hülle mal abstreift, dann entpuppt sich das hier als eine hochaktuelle philosophische Anleitung für genau diesen modernen Schwebezustand, den wir gerade beschrieben haben. Es ist im Grunde ein psychologisches Survival-Handbuch für Dauerkrisen.
Es liefert uns da erstaunlicherweise regelrechte Baupläne dafür, wie Gesellschaften mit dem Unvorhersehbaren umgehen können, ohne komplett daran zu zerbrechen.
Da müssen wir aber kurz eine ganz wichtige Einordnung vorab machen, weil uns das extrem wichtig ist. Wir sezieren heute religiöse Texte und übersetzen die gleich in hochpolitische Demokratietheorien.
Richtig.
Aber wir ergreifen hierbei absolut keine Partei. Wir machen uns diese religiösen Aussagen oder die politischen Thesen nicht zu eigen und wir wollen hier niemanden bekehren. Unsere Mission ist es, rein objektiv zu entschlüsseln, welche faszinierenden psychologischen Mechanismen da in diesen alten Worten stecken.
Genau, es geht rein um das Denkmodell dahinter.
Okay, lass uns das mal entpacken. Um zu verstehen, warum dieser Text für dich und unsere heutige Gesellschaft so unfassbar relevant ist, müssen wir uns zuerst mal diese Szene anschauen, in der diese Rede gehalten wird. Das ist ja ein totaler Schockmoment, oder?
Das kann man definitiv so sagen, ja. Wir befinden uns da in einer extrem aufgeladenen Situation in Jerusalem im ersten Jahrhundert. Jesus steht vor dem Tempel und man muss dazu verstehen, dieser Tempel, das war nicht einfach nur eine Kirche. Der war das ultimative Zentrum von Religion, Kultur, Wirtschaft und der gesamten jüdischen Identität. Der galt wirklich als unzerstörbar, als der Sitz Gottes schlechthin.
Okay.
Und dann schockiert Jesus seine Anhänger mit der Ansage, dass dieser gigantische Tempel komplett zerstört werden wird, dass da kein Stein auf dem anderen bleiben wird.
Wow. Also das muss für die Leute damals ja geklungen haben, als würde mir heute jemand sagen, also morgen bricht das gesamte Internet, das globale Finanzsystem und das Stromnetz gleichzeitig und unwiderruflich zusammen.
Exakt so musst du dir das vorstellen. Und natürlich bricht da sofort Panik aus. Die Jünger reagieren genau so, wie wir heute auch reagieren würden.
Sie wollen den Zeitplan.
Ja, sie fragen, wann passiert das? Gib uns einen Zeitplan. An welchen Vorzeichen können wir den genauen Tag ablesen?
Aber er weigert sich einfach, ihnen diesen Gefallen zu tun, richtig?
Er verweigert ihnen jegliche chronologische Sicherheit. Er liefert denen keinen apokalyptischen Kalender, den man bequem an die Wand hängen und abhaken könnte. Stattdessen sagt er irgendwie, Also es wird Kriege geben, Katastrophen, Erdbeben, politische Erschütterungen. Es werden falsche Propheten auftauchen, die euch so einfache, radikale Lösungen versprechen.
Kommt einem bekannt vor?
Ja, extrem aktuell.
Aber er sagt auch, lasst euch davon nicht in Panik versetzen. Denn das alles ist noch gar nicht das eigentliche Ende. Das ist quasi nur das Grundrauschen der Geschichte.
Okay, und um zu erklären, wie man in genau diesem ständigen Grundrauschen überlebt, erzählt er dann eine Geschichte, die den Kern unseres heutigen Themas bildet. Ne? Also das Gleichnis der 10 Jungfrauen.
Richtig.
Das ist eine fantastische Geschichte. Lass mich das mal kurz für dich zusammenfassen. Also 10 junge Frauen warten mitten in der Nacht auf so einen Bräutigam, um ein riesiges Hochzeitsfest zu feiern.
Mhm.
5 von denen werden als klug bezeichnet, denn die bringen extra Öl für ihre Öllampen mit. Die anderen 5 sind töricht und haben halt nur das Öl, das gerade so in der Lampe ist.
Genau. Und der Clou an der Geschichte ist ja, dieser Bräutigam verspätet sich extrem. Er kommt einfach nicht bei. Und alle 10 Frauen schlafen dann irgendwann ein.
Die schlafen alle.
Und dann, mitten in der allertiefsten Nacht, ertönt plötzlich dieser Ruf: Er ist da. Die 5 Klugen füllen dann schnell ihre Lampen auf und machen Licht. Und die Törichten merken: Verdammt, unser Öl ist leer.
Ein absoluter Albtraummoment.
Total. Die rennen dann verzweifelt los, um mitten in der Nacht noch irgendwo Öl aufzutreiben. Aber als sie dann zurückkommen, ist die Tür zum Festsaal verschlossen.
Zu spät.
Zu spät. Und die Kernaussage am Ende knallt ja dann richtig rein. Die heißt: Wacht, denn ihr kennt weder Tag noch Stunde.
Und was hier auf einer tieferen Ebene passiert, ist wirklich brillant. Weil der Text arbeitet hier nicht mit irgendwelchen Zeitachsen, sondern mit einer knallharten Entscheidungssprache.
Okay, wie meinst du das?
Naja, es geht um eine fundamentale Verschiebung der Perspektive auf Krisen. Gott, oder sagen wir, das ultimative Ende, ist eben nicht beliebig verfügbar. Es ist nicht menschlich berechenbar.
Ah, das ist so ein genialer Mechanismus. Weißt du, als ich das gelesen habe, da dachte ich sofort an jemanden, der sich auf so einen extremen Wintereinbruch vorbereitet. Oder einen flächendeckenden Stromausfall.
Gutes Beispiel.
Wenn ich weiß, dass der Sturm kommt, dann kaufe ich mir doch eine Taschenlampe, ein Kurbelradio und ausreichend Batterien. Das ist in dem Fall mein Öl.
Genau.
Ich fange doch nicht erst an, hektisch nach Batterien zu suchen, wenn im ganzen Viertel schon das Licht aus ist und die Sirenen heulen. Dann sind die Regale im Supermarkt ja längst leergeräumt.
Richtig. Die Vorbereitung muss in der unauffälligen Zeit passieren.
Aber was ich mich hier wirklich frage, warum konzentriert sich der Text eigentlich so intensiv auf dieses zermürbende Warten und auf diese Verzögerung, anstatt einfach nur diesen großen Weltuntergang am Ende in den Fokus zu rücken?
Das ist der absolut entscheidende Hebel der Machtkritik in dieser Geschichte. Das ist ganz wichtig. Durch diese ewige Verzögerung, durch das Nichtwissen des genauen Zeitpunkts, wird jegliche menschliche Verfügungsmacht radikal begrenzt.
Mhm.
Überleg doch mal, wenn jemand den exakten Zeitpunkt des Endes kennt, dann hat er absolute Macht über andere.
Ah, verstehe. Weil sich dann irgendein politischer Führer oder ein Sektenguru auf ein Podest stellen könnte und sagt: Leute, ich allein weiß, dass die Welt am 14. Oktober untergeht. Wenn ihr gerettet werden wollt, müsst ihr mir jetzt all euer Geld geben und mir bedingungslos gehorchen.
Ganz genau das. Indem der Text aber klipp und klar sagt, niemand weiß es, nicht einmal die Engel im Himmel, entzieht er solchen potenziellen Tyrannen und falschen Propheten sofort die Grundlage. Es ist ein radikaler Entzug von Kontrolle.
Krass. Aber diese drastischen Bilder, also diese Zerstörung, dieses Warten da im Dunkeln, das haben die sich damals ja nicht einfach so an einem sonnigen Nachmittag am Schreibtisch ausgedacht.
Nein, überhaupt nicht.
Das steckt ein echtes, brutales, historisches Trauma dahinter. Stell dir das mal vor, du bist da einer dieser frühen Anhänger. Du glaubst wirklich fest daran, dass die Welt am nächsten Dienstag endet.
Mhm.
Der Dienstag kommt und nichts passiert. Ein ganzes Jahr vergeht, nichts passiert. Und dann kommt das Jahr 70 nach Christus. Was genau passiert da?
Das Jahr 70 nach Christus, das ist der ultimative Schockmoment für die damalige jüdische und auch frühchristliche Welt. Die Römer belagern Jerusalem, die nehmen die Stadt ein und die brennen den Tempel tatsächlich komplett nieder.
Also genau das, was angekündigt war.
Ja. Es ist eine absolute Katastrophe. Die Welt dieser Menschen bricht faktisch und politisch komplett zusammen. Aber, und das ist das Verrückte dabei, Das himmlische Rettungsszenario, auf das alle so sehnsüchtig gewartet haben, das bleibt einfach aus.
Wahnsinn. Und das muss doch eine unglaubliche psychologische Dissonanz bei den Menschen damals ausgelöst haben. Ich meine, wie geht man denn damit um? Die eigene Welt liegt wörtlich in Trümmern, aber dieser kosmische Schlussstrich fehlt irgendwie.
In der historischen Theologie nennt man dieses Phänomen die sogenannte Parousie-Verzögerung.
Okay, Parousie bedeutet was?
Parousie bedeutet die Ankunft oder die Wiederkunft. Die Menschen dachten anfangs, sie müssten nur mal kurz die Luft anhalten, bis Gott eingreift. Aber aus dem Sprint wurde dann plötzlich ein endloser Marathon.
Und da stellt sich natürlich sofort diese existenzielle Frage, die uns heute ja eigentlich ganz genauso betrifft. Wie zur Hölle lebt man eigentlich weiter, wenn die erwartete Rettung einfach ausbleibt?
Genau.
Wenn diese Krise plötzlich zum permanenten Dauerzustand wird? Aber da muss ich mal kritisch einhaken.
Gerne.
Wenn ich ständig auf so ein baldiges göttliches Gericht oder den Weltuntergang warte, führt das in der Praxis nicht zwangsläufig dazu, dass ich mich komplett aus der realen Gesellschaft zurückziehe?
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ich meine, wir kennen doch so moderne Weltuntergangssekten. Die verkaufen ihre Häuser, die ziehen auf irgendeinen Berg und warten auf die UFOs. Warum sollte ich mich heute noch um soziale Gerechtigkeit oder den Klimawandel kümmern, wenn morgen ohnehin alles in Flamme aufgeht?
Das ist ein sehr naheliegender Reflex, ja? Aber es ist extrem faszinierend, wie der Text genau diese Haltung sabotiert. Er fordert eben ausdrücklich keine Weltflucht.
Echt nicht?
Nein. Gerade weil der Zeitpunkt ein völliges Geheimnis bleibt, wird der Mensch eben nicht aus der Verantwortung für die Gegenwart entlassen. Ganz im Gegenteil.
Wie meinst du das konkret? Warum zwingt mich Ungewissheit dann zur Verantwortung?
Stell dir das mal so vor. Du weißt, dass in genau 3 Monaten eine super wichtige Prüfung stattfindet. Was macht der normale Mensch dann?
Ja, faulenzt 2,5 Monate und fängt dann an, wie verrückt zu pauken.
Exakt. Wenn diese Prüfung aber ein unangekündigter Überraschungstest ist, der wirklich jeden Tag stattfinden könnte, dann ist die einzige funktionierende Strategie, sich ein solides, ständiges Grundwissen anzueignen.
Ah, okay.
Der Text entwickelt hier eine Ethik der Treue unter Bedingungen der Verzögerung. Wachsamkeit bedeutet hier also nicht so eine ständige hysterische Alarmnervosität. Es bedeutet vielmehr eine geordnete Aufmerksamkeit. Es fordert die Ethik des Alltäglichen. Also gerechtes Handeln, Verzicht auf Gewalt, Nüchternheit.
Wow. Wenn du also heute zu Hause sitzt und beim Doomscrolling auf dem Smartphone völlig verrückt wirst, weil du denkst, die Welt geht unter, dann ruft dir dieser Text quasi zu: Hör auf, panisch in den Himmel zu starren. Pflanzenbaum, mach deine tägliche Arbeit. Sei verlässlich.
Das fasst es perfekt zusammen.
Das ist ja eigentlich ein Wahnsinnskonzept gegen moderne Angststörungen. Aber was passiert jetzt, wenn wir das religiöse Element, also Gott, mal komplett aus der Gleichung rausnehmen? Wie funktioniert das für jemanden, der überhaupt nicht religiös ist? Wie macht man denn aus diesem antiken Lampenöl ein echtes Werkzeug für unsere moderne, säkulare Demokratie?
Und genau hier kommt der Philosoph Jürgen Habermas ins Spiel. Der hat das Konzept der öffentlichen Vernunft geprägt.
Okay, was heißt das?
Die Idee ist, dass man diese starken religiösen Motive, also wie diese Ankunft, das Gericht und diese andauernde Wachsamkeit, in eine säkulare Sprache übersetzen kann. Man filtert quasi den normativen, ethischen Gehalt aus dem Text heraus, sodass er dann für alle Bürger in einer Demokratie verständlich und nutzbar wird, und zwar völlig unabhängig von ihrem persönlichen Glauben.
Ah, das leuchtet mir ein, weil anthropologisch betrachtet sagt der Text ja eigentlich, Menschen haben in Krisen 2 komplett fehlerhafte Grundeinstellungen.
Genau.
Entweder sie verfallen in blinde Panik oder sie klammern sich an falsche, toxische Gewissheiten. Heutzutage wären das dann die neuesten Crash-Propheten oder irgendwelche Verschwörungstheoretiker auf YouTube.
Ja, exakt die beiden Extreme. Reife bedeutet in dieser Übersetzung dann, die Ungewissheit aushalten zu können, ohne dabei verrückt zu werden. Und aus ethischer Sicht wird Wachsamkeit dadurch von einer Art religiöser Spezialtugend, die nur für Mönche oder Hardcore-Gläubige gilt, zu einer absoluten Grundform vernünftiger Lebensführung für uns alle.
Okay.
Und hier müssen wir das Bild des Öls nochmal neu interpretieren. In einer Demokratie steht das Öl dann für eine nachhaltig eingeübte Handlungsfähigkeit.
Okay, hier wird es jetzt wirklich interessant. Lass uns dieses Konzept des Öls mal ganz konkret auf unsere Gesellschaft heute anwenden.
Gerne.
Weil Lampenöl ist ja heutzutage nicht nur die Palette Dosen-Ravioli im Keller. In einer Demokratie ist das Öl ja quasi das soziale Vertrauen.
Absolut.
Es sind gut finanzierte Gesundheitssysteme oder meinetwegen drastische Klimaschutzmaßnahmen. Eine Gesellschaft muss ihre Resilienz, also ihr Öl, aufbauen, und zwar während scheinbar noch gar nichts brennt.
Das ist der springende Punkt.
Wenn die Pandemie dann voll zuschlägt oder eine Flutkatastrophe wie im Ahrtal passiert, dann kann der Staat ja nicht plötzlich nachts beim Nachbarland klopfen und sagen, hey, wir haben die letzten 20 Jahre komplett geschlafen. Kannst du mir mal eben kurz eine Million funktionierende Intensivbetten und ein bisschen gesellschaftliches Vertrauen ausleihen?
Nein, das funktioniert eben nicht. Die Tür ist dann einfach zu, genau wie im Gleichnis.
Eben. Manche politischen Versäumnisse sind dann irreversibel.
Das ist wirklich eine hervorragende Übersetzung dieses Mechanismus. Wenn wir das auf die politische Ebene heben, dann warnt das Konzept vor zwei extremen Fehlformen der Öffentlichkeit. Auf der einen Seite steht der hysterische Katastrophismus.
Was genau meinst du damit in dem Kontext?
Das ist die reine Panikmache, bei der alle nur noch kopflos im Kreis rennen und jede langfristige vernünftige Strategie über Bord werfen.
Und die andere Seite?
Das ist die träge Selbstberuhigung. Das ist dieses ständige, ach, es wird schon nicht so schlimm werden, während das Wasser buchstäblich schon bei uns im Keller steht. Was durch diese Übersetzung der alten Texte gefordert wird, ist das, was Habermas eine resiliente Öffentlichkeit nennt.
Aber wie sieht diese Resilienz dann in der Praxis aus? Also was füllt unsere gesellschaftliche Lampe?
Es sind vor allem verlässliche, robuste Institutionen, die eben auch unter massivem Stress noch funktionieren.
Mhm.
Es ist eine absolute Wahrheitsorientierung als Schutz gegen Desinformation und Fake News. Und vor allem, das ist vielleicht das Wichtigste, ist es die psychologische Ausdauer.
Dass man nicht aufgibt, meinst du?
Genau. Die Kraft, in extrem langen, zähen Krisen nicht moralisch zu ermüden, den Atem nicht zu verlieren, wenn die Krise eben nicht nach 3 Wochen von jemandem mit Warnweste und Klemmbrett für beendet erklärt wird.
Okay, das ist ein richtig starkes Konzept. Aber wenn ich mir das so anhöre, also stoische Vorbereitung, das Unverfügbare irgendwie akzeptieren, Achtsamkeit im Hier und Jetzt, dann frage ich mich schon, ist das wirklich so einzigartig?
Wie meinst du das?
Naja, ich meine, Achtsamkeit predigt doch heute jeder zweite Lifestyle-Coach auf Instagram. Wie unterscheidet sich dieses Denken denn von anderen großen Weltanschauungen, wie zum Beispiel der Stoa oder dem Buddhismus?
Du sprichst hier den sogenannten diskursiven Synkretismus an.
Oh, das klingt kompliziert.
Das ist eigentlich nur das Phänomen, dass verschiedene philosophische und religiöse Strömungen in einen Dialog treten und oft überraschende Gemeinsamkeiten aufweisen.
Es gibt da absolut Parallelen zur griechischen Stoa.
Okay, inwiefern?
Auch dort geht es ja um Selbstbeherrschung, Nüchternheit und vor allem das Akzeptieren von Dingen, die einfach nicht in unserer eigenen Macht stehen.
Aber wo ist der Haken? Warum ist das hier anders? Der Unterschied liegt tief im Mechanismus. Der stoische Kosmos, der ist in sich vernünftig und ruhig geordnet. Das Ziel eines Stoikers ist es, sich geschmeidig in diese ewige, unveränderliche Ordnung einzupassen.
Mhm.
Das Matthäusevangelium hingegen entwirft eine dramatische, komplett nach vorne gerichtete Geschichte. Es ist eben kein ruhiger Kreislauf, sondern ein Spannungsbogen, der knallhart auf ein ultimatives Ereignis zuläuft.
Also man fügt sich nicht einfach in die Natur ein, sondern man bereitet sich auf einen krassen Einschnitt vor.
Ganz genau.
Und wie ist das dann mit dem Buddhismus? Da geht es ja auch extrem stark um das ständige Bewusstsein der Vergänglichkeit. Man soll im gegenwärtigen Moment leben, nichts krampfhaft festhalten. Das klingt doch fast identisch wie diese Ethik des Alltäglichen, von der wir vorhin sprachen.
Ja, auf der reinen Verhaltensebene sieht es verblüffend ähnlich aus. Man durchschaut so illusionäre Sicherheiten. Aber die Motivation dahinter, das Warum, ist komplett gegensätzlich.
Erklär mal.
Im Buddhismus ist das Ziel, das Begehren und das Anhaften an die Welt zu überwinden, weil die Welt selbst als eine Art Illusion oder als stetiger Fluss verstanden wird.
Mhm.
Das Matthäusevangelium will die Welt aber nicht überwinden. Es fordert eine angespannte, verantwortete Bereitschaft für eine tief personale Begegnung in der Zukunft, nämlich dieses Gericht. Es geht hier um Beziehungen, nicht um Loslösung.
Warte mal einen Moment, da muss ich jetzt aber wirklich mal heftig widersprechen.
Okay, schieß los.
Personale Begegnung, Gericht in der Zukunft. Diese ganze Endzeitrhetorik wird doch historisch und auch heute extrem oft für genau das Gegenteil genutzt. Wir haben doch diese Mega-Church-Pastoren, radikale Politiker und Sektenführer, die genau diese Angst vor dem Gericht nutzen, um Menschen gefügig zu machen.
Ja, das ist leider wahr.
Die erschaffen sich dann elitäre Gruppen und behaupten, wir sind die Klugen mit dem Öl und alle anderen brennen. Wie kann ein Text, der so massiv missbraucht wird, ein positives Modell für unsere Demokratie sein?
Das ist wahrscheinlich die allerwichtigste Frage, die wir uns hier stellen müssen. Und genau hier zeigt sich die unglaubliche Tiefe unserer Quellen. Der Text liefert nämlich die allerschärfste Kritik an religiösem Machtmissbrauch gleich selbst mit.
Echt? Wo das denn?
Erinner dich mal an den allerersten Anfang der Geschichte. Was fällt dort zuerst?
Der Tempel.
Genau, der Tempel. Das absolute, unantastbare Heiligtum. Die Kernaussage lautet hier: Religiöse Architektur und menschliche Institutionen garantieren absolut keine letzte Sicherheit.
Oh. Also, in einfachen Worten, vertraue niemals einem Politiker oder einem Priester, der behauptet, er hätte eine hundertprozentig göttlich abgesegnete, fehlerfreie Lösung für die Krise.
Exakt, so ist es. Der Text kritisiert massiv die Selbstimmunisierung von Institutionen.
Mhm.
Wenn eine Kirche oder ein Staat behauptet, sie selbst seien die perfekte, unfehlbare Repräsentation von Gottes Willen hier auf Erden, dann verraten sie das eigentliche Prinzip der Ungewissheit.
Das leuchtet ein.
Jedes Angstregime, jede apokalyptische Manipulation durch Sektenführer überschreitet diesen Text völlig. Die Schärfe der originalen Quelle richtet sich genau gegen die Leute, die menschliche Ungewissheit in arrogantes Herrschaftswissen ummünzen wollen.
Wahnsinn.
Es ist wirklich eine radikale Absage an jegliche Heiligsprechung von menschlichen Machtstrukturen.
Wow. Also, das ändert die Perspektive ja nochmal komplett. Wenn dieses System also im Kern so rational ist, also diese ganzen Mechanismen von Resilienz, Antipanik und institutioneller Bescheidenheit, dann könnte man ja eigentlich sagen, super, wir nehmen einfach ein Skalpell, schneiden das Wort Gott und Gericht komplett heraus, drucken das Ganze als Handbuch für ziviles Krisenmanagement neu und haben die perfekte Lösung.
Mhm.
Wir brauchen die Religion dahinter dann ja gar nicht mehr, oder? Aber ich vermute mal stark, da gibt es einen Haken.
Da gibt es sogar einen massiven Haken. Und hier erreichen wir dann die Grenzen dieser säkularen Übersetzung. Warum funktioniert dieses simple Herausschneiden nicht komplett verlustfrei? Die Quellen sprechen hier von einem sogenannten religiösen Bedeutungsüberschuss.
Was genau bedeutet das in der Praxis?
Begriffe wie das Reich Gottes, die Wiederkunft oder dieses finale Gericht, das sind eben nicht einfach nur bunte literarische Metaphern für moralische Prinzipien.
Okay.
Sie transportieren eine theologische Tiefensprache, eine ultimative Dimension. Wenn du diesen Text komplett säkularisierst und ihn wirklich nur noch auf eine Checkliste für Katastrophenschutz reduzierst, rettest du zwar den ethischen Kern, also die Vorsorge und Achtsamkeit, aber du verlierst den Motor dahinter. Du verlierst die eigentliche Antriebskraft, nämlich die Hoffnung auf eine von Gott gesetzte absolute Vollendung der Geschichte.
Lass mich mal versuchen, dafür eine Analogie zu finden. Also wenn man diesen Text komplett entkernt und säkularisiert, ist das vielleicht so, als würde man aus einem Festessen nur das nackte Rezeptbuch behalten, ne?
Ah, das ist ein schöner Vergleich.
Du hast dann zwar genaue Anweisungen für gesellschaftliche Stabilität, so nach dem Motto, wie viel Gramm Vertrauen, wie viele Liter Vorsorge, ein hervorragendes Rezeptbuch, aber du verlierst halt das Festessen selbst.
Genau.
Dir fehlt dann diese tiefere Hoffnungsebene, diese emotionale und transzendente Dimension. Und genau diese Dimension ist es doch eigentlich oft, die den Menschen in ihren absolut dunkelsten Momenten überhaupt erst die Kraft gibt, weiterzumachen, wenn alles logisch betrachtet schon verloren scheint.
Das ist ein wirklich wunderschönes und treffendes Bild. Die analytische Betrachtung warnt uns deshalb vor zwei gleichermaßen falschen Wegen im Umgang mit solchen Überlieferungen.
Welche sind das?
Weg 1 ist die fundamentalistische Verengung. Man liest den Text als reines Panikbuch, als Katastrophenkalender, nur um Angst zu erzeugen. Das ist definitiv falsch.
Mhm.
Weg 2 ist die liberale Entkernung. Man weicht alles so lange auf, bis am Ende nur noch so eine völlig austauschbare, harmlose Wohlfühlachtsamkeit übrig bleibt. Das ist eben auch falsch.
Verstehe.
Die Übersetzung nach Habermas bedeutet also nicht, dass sich die Religion einfach auflösen soll. Sie bedeutet vielmehr eine Öffnung. Sie schafft einen Raum, in dem alle Bürger aus dieser gewaltigen historischen Tiefe lernen können, ohne dass sie dafür sofort zum Glauben konvertieren müssen.
Also, wenn du uns jetzt zuhörst, was bedeutet das alles eigentlich für dich persönlich? Du lebst ja in einer Welt, die sich oft wirklich so anfühlt wie ein endloser Brandschutzalarm, bei dem das Feuer selbst aber unsichtbar bleibt.
Mhm.
Wir haben heute gesehen, wie ein 2000 Jahre alter Text uns beibringen kann, inmitten von radikaler, ständiger Ungewissheit trotzdem die Nerven zu behalten. Und er warnt dich vor zwei Dingen. Erstens, verlier dich nicht in diesem hysterischen Katastrophismus, in dem du vor lauter Doomscrolling einfach erstarrst.
Genau.
Und zweitens, verlier dich aber auch nicht in bequemer Verdrängung, indem du so tust, als gäbe es gar keine Krisen, nur weil sie dich vielleicht heute noch nicht direkt betreffen. Wahre Wachsamkeit ist kein Adrenalinrausch. Wahre Wachsamkeit ist das geduldige, stetige Füllen deiner eigenen metaphorische Öllampe.
Besser kann man es kaum sagen.
Und das tust du durch verlässliches, moralisches und vorsorgendes Handeln in deinem ganz normalen Alltag. Du baust dir die Resilienz auf, bevor die sprichwörtliche Tür ins Schloss fällt.
Absolut. Und um diese tiefgründige Analyse für heute abzuschließen, möchten wir dir noch einen provokanten Gedanken mit in den Tag geben. Ein Gedanken, der genau auf diesem Mechanismus aufbaut, ihn aber ganz persönlich macht.
Mhm.
Stell dir mal vor, es gäbe tatsächlich keine vorhersehbare Deadline für die großen Krisen deines Lebens. Weder auf der globalen Weltbühne noch in deinem ganz privaten Umfeld.
Welches Öl, sei es jetzt eine bestimmte persönliche Fähigkeit, die Pflege einer unglaublich wichtigen Beziehung, die du gerade schleifen lässt, oder das mutige Einstehen vor eine moralische Überzeugung? Welches Öl hast du in dem naiven Glauben vernachlässigt? Du hättest ja noch ewig Zeit, es aufzufüllen, bevor die Party vorbei ist.
Ja.
Wenn der Alarm schrillt, ist es einfach zu spät, um nach den Batterien zu suchen. Es geht darum, jetzt im Moment bereit zu sein. Auch und gerade, wenn der Zeitpunkt im völligen Dunkeln liegt. Danke fürs Zuhören bei diesem Deep Dive. Bleibt wachsam.